Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Wie viel Verspätung er auch immer hatte in diesem Jahr, jetzt ist er endlich da. Es ist Frühling. Domradio Reisen blickt in diesen Frühling hinein, herab von den Gipfeln des Kyffhäusers, des gerade mal 70 Quadratkilometer großen Mittelgebirges im Harz. Inmitten all der exotischen Blütenpracht dann auch des Botanischen Gartens auf Madeira und in Vorpommern im kleinen Wallfahrtsort Cannes. Ja, und auch im Garten einer ganz verträumten Lokanda inmitten der Toskana erfahren und erleben wir heute in Domradio Reisen den Frühling. Ich bin Monika Weiß, einen schönen guten Tag. Domradio Reisen, es ist fast noch ein Geheimtipp für diesen Frühling. Das Kyffhäuser Gebirge südlich des Harzes gelegen gilt zwar als eines der kleinsten deutschen Mittelgebirge, ist aber kein richtiges. Und in der Ferne kennt es wohl auch kaum jemand. Doch es hat dem Wanderer außer Tiefenwald noch einiges zu bieten. Riesiges Kyffhäuser-Denkmal, riesiges Panorama-Gemälde jetzt in diesem wunderbaren Frühling und riesige Höhle und noch etliches nicht ganz so großes mehr. Das alles verbindet der 37 Kilometer lange Kyffhäuser-Wanderweg. Ein Rundweg, für den man sich 3 Wandertage unbedingt Zeit nehmen sollte, eben weil es unterwegs so viel zu sehen gibt. Regine Heim wandert mit uns durch den Kyffhäuser.
Wir starten am Nordrand in Tilleda, sehen das riesige Kyffhäuser-Denkmal oben auf dem Berg und besuchen mit Michael Dapper erstmal unten die Königspfalz.
Die Pfalz Tilleda ist die einzige komplett ausgegrabene und erforschte Pfalz, die alle Elemente, die dazugehören, zeigt, nämlich Befestigungen, Wirtschaftseinrichtungen, aber auch die Repräsentationsbauten. Und das für die Zeit des Früh- und Hochmittelalters. Die Pfalz war von etwa 700 bis ins 13. Jahrhundert hinein in Betrieb.
Die ständig umherreisenden deutschen Könige und Kaiser nutzten ihre über das Reich verteilten Pfalzen als zeitweilige Residenzen. Das Tor zur inneren Burg ist rekonstruiert, genauso einige Hütten, Ställe und Werkstätten, in denen kann man damalige Technik ausprobieren. Die mittelalterliche Drechselbank wird angetrieben wie Großmutters Nähmaschine.
Hier muss man einfach treten und dann hält man das so dran. Das ist also eins von den Stücken, die also hier auch ausprobiert werden.
Von der Pfalz in Richtung Wald durchqueren wir ausgedehnte Obstplantagen. Im Herbst kann man sich den Bauch voller Äpfel schlagen und Anfang Juli reife Kirschen gleich vom Baum naschen. Schon vor 800 Jahren wurden hier Obstbäume gepflanzt, weil es hier im Regenschatten des Harzes selten regnet.
Es sind insgesamt 450 Hektar, damit eines der größten geschlossenen Streuobstgebiete in Mitteldeutschland mit 50.000 hochstämmigen Bäumen. Vorwiegend Kirschen, das sind etwa die Hälfte, 25.000, 35 verschiedene Sorten, alle Süßkirschen. Der Rest teilt sich dann in Äpfel, Birnen, Pflaumen, Nüsse.
Dahinter geht es straff bergauf. Immer mal bietet sich ein Postkartenblick auf das Kyffhäuser-Denkmal auf dem Nachbarberg. Es ist ein zusammenhängendes Waldgebiet und eines der kleinsten deutschen, aber immerhin Mittelgebirge. Die höchsten Gipfel messen um die 450 Meter. Nach 12 Kilometern erreichen wir am Südrand oberhalb von Bad Frankenhausen den Schlachtberg. Der heißt so, weil im Bauernkrieg hier gemetzelt wurde. Vor allem in Süddeutschland und in Thüringen kam es um 1525 zu Bauernaufständen. Auf dem Berg hatte sich ein großes Bauernheer zusammengezogen um den Priester Thomas Münzer. Das Fürstenheer hatte die Bauern umzingelt und soll in einer halben Stunde 6000 Bauern getötet haben.
Das Frankenhäuser-Ereignis war keine Schlacht, das war ein Massaker. Na, ich weiß nicht, ob das in einer halben Stunde war. Also ich weiß nur eins, es hat noch am Folgetag Massenexekutionen unten in der Stadt gegeben. Die sind in heilloser Flucht runtergelaufen.
An der Stelle steht ein Rundbau mit plattem Dach. Drinnen ein gigantisches Rundgemälde ohne Anfang und Ende. Werner Tübke hat nicht nur dem Bauernkrieg ein Denkmal gesetzt, er hat eine ganze Epoche interpretiert, in Allegorien und Metaphern. Weil man alleine längst nicht alle sieht und erst recht nicht versteht, beginnt immer zur vollen Stunde eine kostenlose Führung. Das Panoramagemälde gilt als kultureller Gedächtnisort von besonderer Bedeutung. Es geht bergab nach Bad Frankenhausen. Schon von oben sehen wir Deutschlands schiefsten Turm. Der Turm der Oberkirche steht noch schiefer als der berühmte in Pisa. Und den Fachwerkhäusern von 1500 etwa sieht man einstigen Reichtum an. Hier wurde weißes Gold gewonnen, Salz. Später entdeckte man die Heilwirkung der Sohle und Frankenhausen wurde zum Kurort. Wir steigen mit Claudia Wicht von Bad Frankenhausen wieder hoch in den Kyffhäuser. Jetzt auf dem Geopfad Südkyffhäuser. Unterwegs nimmt sie zwei kleine dunkelgraue Steine und reibt diese aneinander.
Hier habe ich also zwei Steine. Stinkschiefer und hier riechen sie mal dran. Es riecht nach Schwefelwasserstoff, also Faulschlamm. Als das Zechsteinmeer zurückging und Schlamm und Schlick übrig blieb, versanken natürlich da drinnen die Pflanzen und Tiere. Und das sind also verrottete Pflanzen und Tiere, die wir jetzt hier sozusagen wieder freiruppeln.
Ne? Der abwechslungsreiche Wanderweg führt durch Buchen- und Eichenwald, windet sich auf der Höhe um enge Täler. Neben uns geht es steil in die Tiefe.
Im Südkyffhäuser haben wir also hauptsächlich diese ganzen Karsterscheinungen. Der Gips nimmt Wasser auf und wölbt sich dann so nach oben. Das sind Quellkuppen, quillt also nach oben. Und unterirdisch entstehen dann Hohlräume. Der größte, bekannteste Hohlraum ist ja die Barbarossa-Höhle. Und wenn Sie da hinkommen, dann werden Sie sehen, über der Barbarossa-Höhle ist eine Riesenquellkuppe.
Um 1860 suchten Bergleute hier nach Kupfer, fanden sogar welches, doch es lohnte sich nicht. Aber sie entdeckten die riesige Höhle.
Mit Kupferschiefer wollten sie Geld verdienen. Das hat ja nun nicht geklappt. Da haben sie gesagt, wir machen aus dieser Höhle eine Schauhöhle und lassen die Touristen bezahlen. Und das seit Januar 1866.
Weitgestreckte Hohlräume, von den Decken hängen sogenannte Gipslappen. Das sieht aus wie graue Wäschefetzen auf einem Trockenboden. Es gibt weltweit nur zwei solcher Höhlen, die andere ist im Ural. Schon im Mittelalter erzählte man sich, in einer Höhle im Südkyffhäuser sitzt Kaiser Barbarossa und schläft. Am Nordrand des Kyffhäusers stand einst dessen Reichsburg Kyffhausen, eine gewaltige Burg, wie deren Reste zeigen. Hier, weithin sichtbar, entstand vor über 100 Jahren Deutschlands zweitgrößtes Denkmal.
Und es ist ein Denkmal für Wilhelm I. Er, der neue Kaiser des Reiches, war 1888 verstorben. Ihm zu Ehren baute man dieses riesige Denkmal hier auf die Gemäuer der alten Reichsburg vom Kaiser Rotbart. Das Reiterstandbild hat eine stattliche Höhe von 10 Metern. Dieses Denkmal ist insgesamt 81 Meter hoch vom Grundstein gemessen.
Und im Sockel des Denkmals, tief unter dem riesigen Reiterstandbild, sitzt der in Stein gehauene Barbarossa in einer Grotte. Wir steigen 247 Stufen hoch, genießen die Aussicht auf den dichten Kyffhäuserwald, weite Felder, den Harz. Dann geht es in einem steilen Hohlweg bergab, an den Obstbäumen vorbei, zurück nach Tilleda.
Also eine wunderbare Wanderung im Kyffhäusergebirge, jetzt im Frühling offenbar besonders faszinierend, wenn die Knospen aufbrechen und die Natur mit ihrem neuen Lebenszyklus beginnt. Regine Heim ist durch den südlichen Harz für uns gewandert und gleich machen wir eine Frühlingsreise gen Süden. Es geht auf die Sonnen- und Blumeninsel Madeira. Wir besuchen jetzt in den madeirischen Frühling sozusagen dort den Botanischen Garten in der Hauptstadt der Insel und Sie können sich vorstellen, es grünt und blüht. Die Natur bricht buchstäblich aus allen Nähten. Wir reisen im Domradio heute gen Süden. Weit draußen vor der Küste Marokkos im Atlantik liegt im milden Klima die gebirgige Blumeninsel Madeira. Für Botaniker ein Paradies, aber natürlich auch für Urlauber. Die Flora auf Madeira ist manche Exkursion wert. Allerdings bewundert der Besucher dort oft Pflanzen wie Hortensien oder Strelitzien, die ursprünglich gar nicht von der Insel Madeira überhaupt stammen. Da lohnt ein Besuch im Botanischen Garten von Funchal, der Hauptstadt Madeiras. Dort lernt man so manches, nämlich über all die einheimischen Pflanzen und auch über die eingewanderten Exoten von Madeira.
Es ist, als ob ein Wettblühen stattfinden würde, als ob die Natur auf einen Schlag zeigen wolle, was sie vermag. Wer im Frühjahr durch den Botanischen Garten von Funchal geht, wird bereits kurz nach dem Betreten auf Bäume aufmerksam, die kaum Blätter, dafür aber über und über mit dicken roten Blüten bedeckt sind.
Dieser Baum Dombaya oder Blütenbombenbaum, stammt aus Madagaskar. Gibt verschiedene Farben, rot oder gelb. dieser ist jetzt abgeblüht. Ja, wird häufig auch mit Schneeballbaum bezeichnet, ne?
Erläutert die Führerin Ute Mirsch und verweist dann gleich auf eine weitere exotische Schönheit. Strelitzien, die ihre bizarren gelb-orange-lila-blau gefärbten spitzen Blütenblätter einem Vogelkopf ähnelnd in die Luft strecken.
Strelitzien, die sind auch am Straßenrand ganz häufig zu sehen, stammen aus Südafrika und haben den Namen von einer Königin erhalten, ne, die auch deutscher Abstammung ist. Die war gerade zu Besuch, als diese entdeckt und bestimmt wurde. Dann hat sie den Namen bekommen.
Die englische Königin Charlotte Sophie stammte aus dem deutschen Fürstenhaus Mecklenburg-Strelitz. Daher der Name Strelitzien, den der deutsche Gärtner Andreas Auge 1774 der exotischen Pflanze gab. Der botanische Garten von Madeira liegt auf einer Höhe von 150 bis 300 Metern. Ursprünglich gehörte das Areal über der Stadt Funchal einer Familie Reit. Einige prächtige alte Bäume lassen darauf schließen, dass das Gelände schon früher botanischen Charakter hatte.
Und ein sehr schöner Drachenbaum. Das heißt, der stammt aus der Zeit, als diese Parkanlage angelegt wurde. Also schon ein recht alter Baum. Ja? So 200 Jahre heißt es, hätte er wohl schon auf dem Stamm.
Nahe des Eingangs gibt es noch einen deutlichen Hinweis auf die früheren Besitzer. Ein Haus im englischen Landhausstil mit einer breiten Veranda.
Dieses Haus, heute ein Museum, ein kleines Naturkundemuseum, war früher eben das Herrenhaus, ja, die Sommerresidenz sozusagen der Familie, die dann hier gelebt hat.
Ornamental ausgeschmückte Wege führen durch das weitläufige Gelände. Die Muster wurden aus kleinen, farbigen, vom Wasser glatt geschliffenen Steinen zusammengesetzt. Der terrassierte Garten ist systematisch nach Themen angelegt. Über 2000 fremde Arten zuzüglich der heimischen bilden hier ein üppiges, grünes und zugleich auch sehr farbiges Bild und zeigen doch, allgemein betrachtet, nur einen sehr kleinen Teil der enormen pflanzlichen Artenvielfalt der Erde. Sie gilt es zu erhalten und zu pflegen. Eine Samenbank und Versuchsflächen dienen weiterer Forschung.
Das ist ein Leberwurstbaum.
Ein was?
Ein Leberwurstbaum. Aus Afrika stammt er, ne? Ja, er hat so witzige Früchte. Es gibt einen anderen Baum, der auch ähnliche Früchte wie diese trägt. Das ist dann der Kapokbaum oder Seidenwollbaum. Wenn die Früchte dann reif sind und aufplatzen, dann hängt das so aus Baumwolle. So ein bisschen Baumwolle am Baum. Das sieht sehr schön aus, sehr dekorativ. Ja, wurde früher auch verwendet, um Kopfkissen, Matratzen zu stopfen. Heute nicht mehr, ja? Also das ist reiner Schmuck.
Die meisten Gewächse auf der Insel, auch im botanischen Garten, stammen nicht von Madeira. Sie wurden nach der Entdeckung neuer Seewege mehr oder weniger über die Handelsschiffe der Portugiesen und Engländer eingeschleppt. Gerade gegen Ende des 17. Jahrhunderts wuchs das Interesse an fremden Pflanzenarten. Der Reiz, importierte und heimische Pflanzen miteinander zu kombinieren, ja geradezu Pflanzenbilder zu schaffen, wurde zum Wettbewerb unter den wohlhabenden Familien auf Madeira. Ende des 19. Jahrhunderts wurden diese Exotika auch in öffentliche Parks gepflanzt. Viele Arten wachsen mittlerweile wild. Und so manche Pflanze präsentiert sich, selbst wenn sie auch in unseren Breitengraden in Töpfen gehalten wird, vor Ort ganz anders.
Philodendron oder die Monstera, Sie kennen sie? Ja, bei uns in den dunklen Ecken im Zimmer, da stellt man sie hin, wo nichts anderes wächst. Hier werden sie ein bisschen größer und die bilden auch Früchte aus. Vielleicht müssen wir mal schauen, vielleicht können wir sie irgendwo entdecken. Das sind Kolben, heißen hier Delizioso. Und da kann man Obstsalate sehr schön so ein bisschen aufpacken.
Verschlungene Wege führen zu immer neuen Arealen. Bänke laden zum Verweilen ein. Wasserspiele schaffen eine entspannte Atmosphäre. Beliebtes Ziel der Besucher ist auch der Bereich der Nutzpflanzen. Da stehen beispielsweise ausladende Bäume mit Früchten, die ganz typisch für Madeira sind und die saisonweise auch in deutschen Supermärkten angeboten werden.
Annona Chirimoya, das sind hier vorne diese auch mit den sehr gleichmäßig angeordneten Blättern. Ja, es lohnt auf jeden Fall so ein Obst mal zu probieren. Mhm. Die sind so anfällig, dann sobald die reif werden, werden auch die Kanten schwarz, dann sehen die nicht mehr schön aus, aber dann sind sie eben reif und schmecken dann auch.
Ähnlich wie bei Maracuja, wenn die in Deutschland halt.
Auf den ersten Blick gleichen diese Früchte noch unreifen Pinienzapfen. Das Fruchtfleisch ist weiß und enthält glänzend schwarze Kerne. Geschmacklich ähnelt es Pfirsichen und Birnen.
Und das, der Baum da?
Das ist die Pitanga. Da sind ein paar Früchte dran.
Ah, so.
Ja, die Kirschmyrte. Pitanga.
Für Gelee hatten Sie gesagt, ne? Also da wird so ein bisschen so ein
Fruchtmus. Gelee, also ein Fruchtmus, ja. Man kann sie auch roh essen, schmeckt auch. Also mir schmeckt sie schon.
Aber das ist jetzt nicht die Zeit, ne?
Naja, doch, wenn sie rot werden, so langsam jetzt. So Februar, März ist so die Zeit, wo die reif wird.
Monika Löbschen mit einem Frühlingsbesuch im Botanischen Garten von Funchal auf der Tropeninsel Madeira. Eine Pflanze sei noch erwähnt, die dort überall auf der Insel prächtig gedeiht. Das ist natürlich der Fenchel. Vom Fenchel hat die Hauptstadt, nämlich Funchal, ihren Namen. Gleich nach den Nachrichten sind wir dann unterwegs in Vorpommern, in einem Marienwallfahrtsort. Auf einem Weg dorthin pilgern seit hunderten Jahren die Menschen. Mehr dazu also gleich. Pilgern ist in und nicht erst seit H.P. Kerkelings Buch »Ich bin dann mal weg«. Es zieht uns heute deshalb auf alte Pilgerwege nach Vorpommern. Vorpommern ist eine uralte Kulturlandschaft. Die Slawen siedelten dort, später auch Westfalen. Von Dänemark aus wurde das Land im Mittelalter christianisiert. Und bis ins Mittelalter zurück reichen auch die Spuren alter Pilgerwege und Wallfahrtsorte. Der kleine Ort Kenz bei Barth zum Beispiel war im Mittelalter ein bedeutender Marienwallfahrtsort und später sprudelte dort eine Quelle mit heilendem Wasser. Ein Weg dorthin ist der St. Jürgens Pilgerweg.
Wer seine Wurzeln nicht pflegt, der kann keine Blüten treiben. Zumindest keine Früchte. Man kann also eine Blume abschneiden, dann wird sie in der Vase noch stehen und wird blühen. Aber sie wird keine Früchte mehr bringen. Und ich habe mich in der Botanik immer für die Wurzel interessiert. Ich habe jahrelang über Wurzeln gearbeitet, habe Wurzeln beim Wachsen zugeguckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese versteckte Hälfte, die ist oft sehr viel interessanter als das, was man sozusagen oberirdisch sehen kann. Und so ist es auch mit den Wurzeln, die im Gesellschaftlichen liegen.
Und deswegen ist Gerd Albrecht auch so eine Art Kulturarchäologe. Mit seinem Verein Backstein Geist und Garten will er alte Kulturpfade und Orte in Vorpommern wiederbeleben. Und so führt er gern über den Jürgenspilgerweg, der Barth mit der ehemaligen Klosterstadt Franzburg verbindet und über Starkow und den alten Marienwallfahrtsort Kenz führt. Und weil er eben auch Biologe ist, hat er einen ganz eigenen Blick auf die Pflanzen am Wegrand.
Und jetzt winkt uns schon die Wegmalve. Ja, ganz klein. Da können wir uns jetzt einen Tee draus kochen und uns auch einfach nur dran freuen, wie wunderbar die so am Wege schon mit ihrer herrlichen Navatur uns den Weg ausleuchtet. Ja, halten Sie mal fest, nehmen Sie sie einfach mit in die Hand. Da muss Pflanzen auch sinnlich erleben. Man muss sie wirklich schmecken, riechen, anfassen. Das ist ganz wichtig. Sie sind geadelt dadurch. Man reißt sie nicht ab, sondern man kann sie ja mitnehmen, pressen oder irgendwas. Aber man muss sie genauso wie wir, wir wollen ja auch nicht nur angeguckt werden, wir wollen ja auch ein bisschen berührt werden.
Der Jürgensweg von Starkow nach Kenz ist bislang nur teilweise im Original begehbar. Von der höchsten Erhebung, dem Pommerschen Landrücken, 60 Meter hoch, geht der Blick aber wie eh und je bis zu den Kirchturmspitzen von Stralsund, geht über Felder und Dörfer und eben auch bis Kenz, dem Ziel der kleinen Wanderung. Hier, in diesem Ort, hing irgendwann im Mittelalter ein Marienbild in einer Linde und wurde als Maria Pommeren verehrt. Und Kenz wurde dadurch zu einem bedeutsamen Wallfahrtsort im Mittelalter.
Und dann gibt es eine Geschichte, dass ein armer Bauer, der fußlahm ist, also sich nicht mehr bewegen kann, auf Krücken nach Kenz kommt und sich vor dieses Marienbild bewegt und Maria zeigt ihm, gibt ihm einen Fingerzeig, er solle dieses Wasser trinken, dieses Brunnenwasser trinken. Und er trinkt dieses Brunnenwasser und kann also wieder laufen.
Und so hatte Kenz auch sein Heilwasser. Der Glaube an die heilende Kraft war groß und wohl auch die Wirkung. Denn aus Dankbarkeit warf man die Knüppel, die man nicht mehr als Stütze brauchte, hinauf in die Linde.
Irgendwann war der soll dieser Baum so voll gewesen sein mit Dankesknüppeln, die man wegwerfen konnte, dass der Pastor einen großen Leiterwagen voll Abfahrt transportieren lassen. Und später hatte man diese Sachen in einem Haus untergebracht, wo man sehen, die Belege sozusagen, wie wundertätig dieses Wasser sei.
Einer, der vergeblich auf Heilung durch das Kenzer Heilwasser hoffte, war der pommersche Herzog Barnim VI. 1402 verletzte er sich in einer der Fehden mit den Hansestädten, infizierte sich dann auch noch mit der Pest. Er ging nach Kenz, denn das Wasser sollte auch gegen die Pest helfen. Barnim starb jedoch. Zum Glück für das Dorf Kenz, denn Barnim wurde in der Kenzer Kirche beigesetzt. Die Familie sorgte fortan für den kulturellen Unterhalt der Kirche. Und auch wenn Grundwasser einsickert, der hölzerne Sarkophag, in dem Barnim als hölzerne Figur samt Hündchen liegt, ist heute wie die mittelalterlichen Fenster oder das Triumphkreuz ein Blickfang in der alten Wallfahrtskirche.
Und das ist sozusagen Barnim VI. Von Pommern-Wolgast, der ja hier mit seinem treuen Hündchen begraben liegt. Es hat leider, muss man sagen, zweimal in der Geschichte eine Restaurierung gegeben, wobei die erste Restaurierung im 19. Jahrhundert sich sehr stark am Original orientiert hat. Dann hat es leider in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eine weitere Restaurierung gegeben, die dem Kunstwerk nicht sonderlich gut getan hat. Aber es ist dennoch ein sehr, sehr imposantes und wunderbares Kunstdenkmal, was es aus der frühen Zeit so kaum wieder zu sehen gibt. Ich muss es auch leider wieder schließen.
Das Heilwasser von Kenz machte das Dorf in den folgenden Jahrhunderten während der Schwedenzeit zu einem beliebten Kurort. Ein Brunnenhaus entstand, auch Badekuren mit Spritzwasser waren möglich. Bis dann die Konkurrenz wie Heiligendamm zu groß wurde. 1870 wurde das Brunnenhaus geschlossen und Kenz geriet als Wallfahrts- und Kurort in Vergessenheit. Bis sich in unserer Zeit Einheimische wie Gerd Albrecht erfolgreich für den Wiederaufbau des Brunnenhauses einsetzten. 2003 wurde es nach alten Abbildungen wiedererrichtet und eine kleine Ausstellung erzählt über damals, als Kenz berühmter Wallfahrts- und Kurort war. Und draußen sprudelt auch das frische Wasser der alten Heilquelle wieder.
Und jetzt sind wir am frischen Kenzer Wasser. Jetzt dürfen Sie auch trinken und Ihre Füße noch mal richtig nass machen, damit Sie für den Pilgerweg gut gerüstet sind.
Der kleine Ort Kenz bei Barth in Vorpommern war in früherer Zeit ein berühmter Wallfahrts- und Kurort. Kirche und Brunnenhaus lohnen auf jeden Fall einen Abstecher. Stefan Quelitz war dort. Gleich geht es weiter zum Schloss Zussendorf nach Pirna. Dort steht die älteste Kamelie Europas derzeit in voller Blüte. Gleich mehr dazu. Die Kamelie inspirierte Schriftsteller und Komponisten. Sie kennen den berühmten Roman Die Kameliendame von Alexandre Dumas. Verdi machte daraus seine Oper La Traviata. Und wer einfach so im Blütenzauber jetzt schwelgen will in diesem Frühling, der kann das zurzeit in vielen botanischen Gärten tun, vor allem aber im Kamelienschloss Zussendorf bei Pirna. Jetzt im April und Mai ist genau die richtige Zeit dafür.
Als ich mal über Ostern am Lago Maggiore war, da habe ich zum ersten Mal die plustrigen, tiefroten Blüten gesehen. Sie sahen ein bisschen aus wie Rosen, konnten aber keine sein. Irgendwie kam mir da die Idee, Kamelien. Seitdem ziehen sie mich magisch an und so kam ich auch nach Zussendorf ins Kamelienschloss. In den Gewächshäusern im Schlosspark stehen mannshohe Büsche voller Blüten. Leuchtendes Rot, aber auch Weiß, Rosé, Gelb, Pink, Violett. Zum Teil sind sie Handteller groß und buschig gefüllt, andere wirken wie aus Meißner Porzellan gefertigt.
Die Kamelie ist die Königin des Winters. Eine Blume, die in einer Zeit blüht, wo draußen alles grau ist und wo die Leute so auf gut Deutsch Schnauze voll vom Winter haben. Das ist sicher nur die eine Seite. Die zweite ist, dass es ja einen jahrhundertelangen Wettstreit gibt, was eigentlich die schönste Blume der Welt ist, ob es nun die Rose oder die Kamelie ist. Die Kamelie kann unwahrscheinlich viele andere Blüten nachmachen, wenn man so will. Also sie hat eine ungeheure Mutationsneigung, um das mal wissenschaftlich zu nennen. Das bedeutet, es gibt 60.000 verschiedene Kameliensorten.
Das Landschloss Zussendorf ist erst seit wenigen Jahren Kamelienschloss. Im 11. Jahrhundert war es eine Burg zum Schutz der Handelswege von Pirna nach Böhmen, später umgebaut zum Barockschloss. Doch dann vergammelte es über Jahrzehnte. Nach der Wende begann ein Verein, das marode Schloss zu restaurieren. Gleichzeitig haben Dresdner Gärtner eine neue Heimat gesucht für die Kamiliensammlung in den historischen Gewächshäusern von Pillnitz. Der bisherige Standort war plötzlich teures Bauland. So wurde die Idee des Kamilienschlosses geboren. Der Gärtner Matthias Riedel erzählt, wie die Kamelie überhaupt nach Dresden kam.
August der Starke hatte ja so die Vorstellung, in China herrscht das Paradies. Und sein größter Wunsch war ja so, zu regieren wie der Kaiser von China, was er nie geschafft hat. Aber er hat alles Ostasiatische nach Dresden geholt. Und das betraf natürlich auch die Pflanzen. Und der 11. Deutsche, der den japanischen Boden betreten hat, war eben ein tschechischer Gärtner.
Der brachte viele Pflanzen mit und besonderen Eindruck machte er mit Kamelien. Die kannte bis dahin keiner in Europa. Von Dresden aus gingen bald Kamelienblüten und Pflanzen an sämtliche Höfe Europas und in die Ballsäle.
Dresden war dann irgendwann von dem richtigen Gewächshaus und Gärtnereiengürtel umgeben. Das war die Wirtschaftskraft Dresdens zu der Zeit überhaupt. Denn es waren ja nicht nur die Gärtnereien, sondern es waren ja auch die Betriebe, die Gärtnereien bauen mussten. Das heißt, sie brauchten Stahlindustrie, sie brauchten Firmen, die den Boden herstellen, sie brauchten die Glasindustrie für die Gewächshäuser, Heizungsbauten. Die wichtigen Erfindungen in der Heizungstechnik sind alle in Dresdner Gewächshäusern gemacht worden. Ja, das war einfach eine gigantische Wirtschaftsentwicklung, die mit dieser Kamelienverbindung stand. Ne?
In Zuschendorf stehen etwa 200 verschiedene Kamiliensorten. Die Hälfte der Pflanzen stammt noch vom Hofgärtner Seidel, ist also um die 200 Jahre alt. Zusätzlich zum Blütenmeer in den Gewächshäusern veranstaltet die Deutsche Kameliengesellschaft eine Blütenausstellung im Schloss. Dafür werden etwa 1000 Kamelienblüten aus ganz Deutschland herangeholt. Die alljährliche Wahl der schönsten Blüte fällt schwer. Auch wenn dann Ende April die Wochen der Kamelienblüte vorbei sind, lohnt sich immer noch ein Besuch im Schloss Zuschendorf.
Nach der Kamelienschau kommt die Azaleenschau bei uns. Azaleen ist sozusagen die zweitwichtigste Morbidkultur, seit 1818 bei Seidel produziert. Die Sammlung, die wir hier haben, das ist die Sammlung der Pillnitzer Hofgärtnerei. Parallel dazu, meistens ab Ostern, beginnt die Bonsai-Schau. Und im Juli, August kommt dann noch die Hortensienschau dazu. Wir haben hier 300 Sorten Hortensien, das ist Deutschlands größte Sammlung.
Und die Musiker finden zu jedem Blütenanlass passende Musik für ein Konzert. Übrigens ist das von Dresden aus eine schöne Tour mit dem Fahrrad auf dem Elberadweg vorbei am Schloss Pillnitz, 20 Kilometer bis Pirna und dann noch 5 Kilometer weg von der Elbe südwärts nach Zuschendorf. Kamelien, Schloss und Park sind ab 1. März täglich außer montags geöffnet, wochentags bis 18 und am Wochenende bis 17 Uhr.
Regine Heim über die Kamelien und Schloss Zuschendorf, das Sie vor den Toren Dresdens beim Pirna finden. Ende April können Sie dort die Azaleenblüte erleben, im Sommer dann die Hortensien und zurzeit steht die Kamelie dort in voller Blüte.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ganz so fern wird es nicht werden. In Domradio Reisen sieht es unsere Sehnsuchtmusik heute nach Hamburg ins Niendorfer Gehege von Nils Frevert. Der 45-jährige Musiker zählt zu den ewigen Geheimtipps unter den deutschen Songwritern. In seinem Gästebuch schreibt ein Fan: Deinen Texten, deine Stimme zu lauschen, fühlt es sich an, als wenn ich einen tollen Abend mit alten Freunden verbringen würde. Danke. Diesen Geist verkörpert auch das ausgesuchte Lied. Anfang der 90er war Nils Frevert übrigens Sänger der Band Nationalgalerie, die mit dem Lied Evelyn auf sich aufmerksam gemacht hatte. Daniel Hauser stellt Nils Freverts Musik vor.
Es ist ein Ort, an dem sich Hase und Igel gute Nacht sagen, zumindest Hamburger Hasen und Igel. Das Niendorfer Gehege ist die Heimat so vieler Tiere, dass sich hier diverse Naturschutzgruppen, Schulklassen und die sogenannte Waldjugend rumtreiben, heute zumindest. Im Ursprung war dieses Waldareal im Norden Hamburgs im Besitz von Adligen, die dort ihre eigenen Parkanlagen geschaffen haben. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Niendorfer Gehege zum Stadtwald für jedermann. Hier fährt man hin, um sich tagsüber zu erholen, und nachts übernimmt die jüngere Generation und verlebt nicht wenige erinnerungsreiche Grill- und Plaudertreffen. Der Hamburger Musiker Nils Frevert besingt diesen Ort in seinem Lied Niendorfer Gehege. Hier trifft er auf einen alten Freund, mit dem er die Erinnerungen an diesen Ort teilen kann. Die gute alte Zeit manifestiert am Niendorfer Stadtwald. Nils Frevert.
endlich musste der lange Winter einer erheblich besseren Jahreszeit weichen. Dem Frühling, und zwar mit allem, was diese Jahreszeit so besonders macht. Die Natur bricht auf, es blüht und es duftet überall. Natürlich dauert es doch ein bisschen, bis hier wieder alles in voller Blüte und Pracht zu bewundern ist. Wohl dem aber, der in südlicheren Gefilden einen Garten hat oder das Glück, dorthin jetzt zu reisen. In der Toskana, in der Nähe von Florenz, da gibt es ein kleines Örtchen namens Filin und dort auf einem der grünen Hügel steht die Locanda Casa Nuova. Vor über 30 Jahren wurde sie von einem deutschen Ehepaar gegründet und was in diesen 3 Jahrzehnten aus dem ehemaligen wilden Grundstück geworden ist, das hat sich meine Kollegin Barbara Wiedemann zeigen lassen und ist direkt im Gartenparadies gelandet.
Also diese Claire Martin zum Beispiel, das ist eine neuere Rose, die blüht auch weiter durch den Sommer. Das ist eine Austin-Rose, die ist sehr, sehr schön und sehr, sehr üppig. Das ist eben eine Strauchrose. Also mit der Gislaine de la Féligande da unten ist das meine Lieblingsblume.
Himbeerrote Rosen leuchten vor blassgelben alten Hausmauern. Üppige zartrosa Blüten erfüllen die Luft mit feinem Duft. Dass hier eine Rosenliebhaberin lebt, ist nicht schwer zu erraten. Ola Besançon führt mich durch den Garten der Locanda Casanova. Vor über 30 Jahren ist sie mit ihrem Mann zusammen angetreten, aus einem heruntergekommenen Gutshaus mit viel wilder Landschaft einen Ort der Schönheit zu machen. Und es ist ihnen gelungen. Wir betreten die Terrasse, die leicht erhöht über dem Garten liegt. Einfache gelebte Holztische unter einem Schattendach aus Glycinien und Rosen, eine grüne Nische für den kleinen Zweiertisch unter der romantischen Kerzenlaterne, der große Achtertisch für Menschen, die sich beim Essen kennenlernen wollen. Sitzen und genießen, ein Glas Wein, das gute Essen, den leckeren Kuchen, Gründe gibt es genug, sich hier niederzulassen und hinunter in das Prachtstück des Gartens zu sehen. Eine Oase der Schönheit, in der die Seele Ruhe findet.
Es ist ein Garten nach historischem Vorbild, also deswegen nennt man den nicht Renaissance-Garten, sondern man nennt ihn All-Italiana, also nach dem Vorbild der alten italienischen Gärten. Und ich habe Wert darauf gelegt, dass auch die Pflanzen nach alten Vorbildern gesetzt werden. Wir haben zum Beispiel Quitten, 4 Quittenbäumchen. Dann haben wir, auch weil es hier Tradition ist, außen herum die Irisse gepflanzt. Giorgiolo nennt man hier ihn bei uns. Und dann haben wir in den Fächern halt die alten Rosen, die Chinensis hier in den vorderen Bereichen und dann eine Felicia in den 4 Eckpunkten.
Durch ein Studium zur Restaurateurin für historische Gärten und Besuche in anderen italienischen Gärten hat Ola Besançon herausgefunden, was in so einen toskanischen historischen Garten hineingehört. Zum Beispiel das Heilkraut Santolini, das silbrig-grau schimmernd, ein wenig wie Lavendel aussieht und wunderbar zu den Rosen passt. 4 Quadrate umgeben einen runden kleinen Seerosenteich. Grüne Buchsbaumkugeln, hochgewachsene blaue Iris, historische Rosensorten. Aber auch dicke rote Klatschmummblüten und kleine gelbe Wildblumen dürfen hier wachsen. Eine Natur, die von unsichtbarer Hand geordnet wurde. Denn trotz des sorgfältig angelegten Gartens ist es gelungen, ihm gleichzeitig etwas Naturbelassenes zu geben. Ein bisschen ist eben immer noch etwas zu spüren von der wilden Landwirtschaft damals.
Das ist das Schöne an unserer Arbeit, finde ich, oder an unserem Projekt, dass wir also nicht so viel Geld hatten, alles gleich anlegen zu lassen und fertig machen zu stellen zu lassen, sondern wir haben sowohl das Haus, also sukzessive peu à peu ausgebaut nach unseren finanziellen Mitteln, aber auch nach den Bedürfnissen und dem Bedarf. Und so ist es mit den Gärten genauso entstanden. Hier etwas am Anfang waren es 2 Geranientöpfe und später entstand dann ein Garten nach dem anderen.
Und deswegen gingen auch die Wurzeln nicht verloren. Wildblumen und Rosen mussten keinem beleuchteten Außenwirbel weichen. Hier liegt der Luxus in der Schönheit des Einfachen, die den Gästen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Aber auch die Landschaft ist Luxus pur. Das Gästehaus ist umgeben von Olivenhainen, Weinhügeln, hohen Wiesen und den Laubbäumen des nahen Waldes. Was richtig schön ist, in einer der vielen kleinen Ruheinseln des Gartens zu sitzen. Vielleicht in der mit den Zitronenbäumen und den duftenden Rosmarinbüschen oder doch lieber die rosenüberrankte mit der gemütlichen Liege. Und dann den Blick über die hügelige Landschaft mit ihren vielen Grüntönen schweifen lassen. Das nehme ich mir für später vor, am Abend, wenn das Licht die Landschaft mit weißen Schleiern durchzieht. Jetzt geht es erst einmal weiter, denn dass das Essen hier so gut schmeckt, liegt neben den italienischen Kochkünsten auch an den guten Zutaten. Und die wachsen im Gemüsegarten, natürlich Bioanbau, eingebettet von Lorbeerhecken und dicken Rosmarin und Salbeisträuchern. Hier duftet es und macht Appetit.
Mangold, dann haben wir Zucchini natürlich, Zwiebeln, die wir auch frisch ernten. Dann haben wir Farbebohnen, das sind die dicken Bohnen, sagt man in Deutschland. Schnittbohnen, natürlich alle Arten von Salat, Rucola, Tomaten in großen Mengen und viele Sorten, auch Salattomaten verschiedener Art und Tomaten, um unsere Soßen zu kochen.
Nur noch ein Abstecher in das neueste Projekt der Gartenliebhaberin. Ein historischer Geheimgarten, der versteckt hinter der kleinen Kapelle am Eingang der Lokanda liegt. Früher ein Rückzugsort für Frauen, die ihn auch zum Anbau medizinischer Kräuter nutzten. Bewacht werden Geheimgarten und Kapelle von hochgewachsenen, dunklen Zypressen.
Die schlanken sind die männlichen und die dickeren Zypressen sind die weiblichen. Und hier zum Beispiel ganz schön finde ich, da schmiegt sich eine Frau an den Mann.
Und weil das einfach romantisch ist, beende ich meinen Rundgang auch entsprechend romantisch. Gehe durch hohe Wiesen, vorbei an Olivenbäumen, die silbrig in der Sonne schimmern, durch einen kleinen Wald und da ist er. Der Seerosenteich. Ein Naturschwimmteich, mit dem kein Pool für mich mithalten kann. Große Seerosen fangen die Sonne ein und leuchten zart rosa bis knallmagenta. Im Schilfgras tönt ein Froschkonzert, lange Gräser wiegen sich im Wind, Vogelgezwitscher und sonst nichts. Ruhe und die Schönheit der Natur, welch ein Luxus.
Ja, welch ein Luxus. Barbara Wiedemann hat die Locanda Casa Nuvoa im toskanischen Frühling besucht. Da blüht die Natur schon viel früher auf als bei uns. Und was da besonders im Frühling wächst, welche Gerichte die Eigentümerin ihren Gästen der Locanda Casa Nuvoa jetzt im Frühling kredenzt, das erzählt sie uns gleich selbst und das können sie selbst auch, denn dafür hat sie eigens ein Kochbuch für ihre Gäste geschrieben. Die italienische Küche im Frühling. Wir stellen sie gleich vor, hier in Domradio Reisten. Endlich wieder grün, Sonne, Frische, die Lust am Draußensein wächst und auch die Reiselust wird immer größer, wenn die Frühjahrssonne lockt. Wer kann, macht sich auf, zum Beispiel nach Italien, wo nicht nur die Sonne, sondern auch das gute italienische Essen lockt. Die Locanda Casa Nuova in der Nähe von Florenz ist vor 30 Jahren von einem Einwandererpaar gegründet worden. Ulla und Thierry Besançon kamen aus Deutschland und Holland und schufen einen Ort, an dem sich Körper und Geist erholen können. Ruhe, innere Einkehr in wunderschöner Landschaft, Kultur und Natur und eine Küche, die all das vereint. Für alle, die nicht sofort hin können und zumindest die Küche schon mal kennenlernen möchten, hat Ulla Besançon jetzt ein Kochbuch herausgebracht. Schönen guten Tag, Frau Besançon.
Schönen guten Tag, Frau Weiß, zu Ihnen nach Köln.
Der Frühling steht ja bei uns in den Startlöchern. Ist er bei Ihnen denn schon da?
Ja, wir haben wunderschönes Wetter schon seit einigen Wochen und die Osterglocken blühen und auch die Krokusse haben ihre Köpfe gezeigt. Wir stellen schon unsere Pflanzen, die im Winter geschützt waren, nach draußen und beginnen den Frühjahrsputz, denn unsere Saison fängt in einer Woche an.
Die italienische Küche ist ja legendär und Kochbücher darüber erfreuen nicht nur Kochfans, vor allem weil damit wahrscheinlich auch italienisches Flair ins Haus kommt. Was ist denn das Besondere an Ihrem Kochbuch?
Ja, das Besondere an unserem Kochbuch, ich sage jetzt mal unser, weil mein Mann auch daran beteiligt war, ist die persönliche Geschichte, die wir dort beschrieben haben, unsere Geschichte, seit wir in der Toskana sind. Und zum anderen entspricht es unserer Weise zu kochen. Ich habe das Kochbuch in 4 Jahreszeiten aufgeteilt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und entsprechend 4-gängige Menüs zusammengestellt.
Wie wird denn bei Ihnen gekocht? Also was zeichnet Ihre Küche aus?
Also unsere Küche zeichnet aus eben, dass wir saisonal kochen, dass wir ausschließlich mit frischen Zutaten kochen, dass wir keine Konserven benutzen, sondern alles selbst herstellen. Sogar das Brot, was morgens zum Frühstück gibt, wird gebacken. Wir backen unsere Kuchen selbst und das Gemüse vorwiegend aus dem eigenen biologischen Anbau und natürlich auch das wunderbare Olivenöl, was hier auf unseren Feldern wächst.
Welche sind denn jetzt die ersten Frühlingsboten in Ihrem Garten?
Also wir haben ein Gewächshaus und in diesem Gewächshaus gibt es die ersten Salate. Dann haben wir demnächst die dicken Bohnen, wir nennen sie Fave. Die werden bei uns roh gegessen mit jungem Pecorino.
Und wie sieht da die Küche aus, also die Frühlingsküche in der Toskana?
Die Frühlingsküche bezieht sich natürlich auch auf unsere ersten Gemüse. Das heißt, die Fave werden verwendet, die ersten frischen Salate, Radieschen und Artischocken. Artischocken ist ein wunderbares Frühlingsgemüse.
Sie leben seit über 25 Jahren in der Toskana. Haben Sie immer schon gerne gekocht oder ist die Liebe zur italienischen Küche mit den Jahren in Italien gewachsen?
Ja, natürlich habe ich schon immer gerne gekocht, aber die italienische Küche habe ich hier entwickelt und zwar mit meinen wunderbaren Köchinnen zusammen. Wir haben natürlich die toskanische Küche und die traditionelle Küche eingeführt, aber wir haben vieles weiterentwickelt und deswegen heißt das Kochbuch auch Cucina Casanova.
Sie bieten für Ihre Gäste auch Kochkurse an. Ist es denn schwer, Ihre, wie Sie vorher gesagt haben, einfache Küche zu lernen?
Nein, ich glaube, das ist gar nicht schwierig. Unsere Gäste sind immer mit großer Begeisterung dabei und wundern sich immer sehr, welche leckeren Gerichte, also mit relativ geringem Aufwand, produziert werden können. Vor allen Dingen sehen sie eben auch, dass es ganz wichtig ist, dass man gute Zutaten hat.
Haben Sie denn sowas wie ein absolutes Lieblingsrezept?
Ja, mein absolutes Lieblingsgericht ist die Pappa al Pomodoro, eine toskanische Tomatenbrotsuppe. Und dann gibt es noch ein Fleischgericht, was ich sehr gerne mag, das sind Fleischbisschen. Die Fleischbisschen sind gefüllt mit Pecorino und Kapern und Rosinen und dann mit Lorbeer und Zwiebeln aufgespießt. Ein köstliches Gericht.
Ulla Besançon führt mit ihrem Mann Thierry seit 30 Jahren ein Gästehaus in der Toskana. Über ihre beliebte Küche hat sie soeben ein Kochbuch veröffentlicht. Cucina Casanova heißt es, kostet 24,80 Euro und ist direkt bei der Locanda erhältlich. Per Mail oder auch per Telefon kann man da anfragen. Die genaue Adresse finden Sie auf unserer Internetseite unter domradio.de. Ganz herzlichen Dank, Frau Besançon, fürs Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Weiß, und schöne Grüße nach Köln.
Aufbrechen und auf Reisen gehen, das bedeutet für immer mehr Urlauber, irgendwo auf der Welt einen Hafen anzusteuern und eine Kreuzfahrt zu beginnen. Bei Kreuzfahrten denken viele ja an gut situierte ältere Herrschaften, die mit viel Ruhe und Zeit über die Meere schippern. Aber dieses Klischee hat ausgedient. Die großen Reiseveranstalter richten ihre Kreuzfahrten mittlerweile für alle Altersgruppen aus. Und die Schiffe werden teilweise zu schwimmenden Partymeilen. Das Geschäft boomt.
Stefan Matthias kennt die Kreuzfahrtbranche bestens. Jahrelang war er bei verschiedenen großen Anbietern federführend. Heute beobachtet er als freier Berater die Entwicklungen.
Kreuzfahrten ist eine Urlaubsform, die eigentlich die erfolgreichste Urlaubsform in Deutschland ist, mit dem stärksten Wachstum seit über 10 Jahren, mit über 10% jedes Jahr an Gästen zugelegt. Und mittlerweile haben eigentlich alle Ziel- und alle Altersgruppen diese schöne Urlaubsform entdeckt.
Und das liegt vor allem an den neuen Angeboten. Die riesigen Kreuzfahrtschiffe sind heute schwimmende Ferienclubs. Von mehrstöckigen Wellness-Tempeln bis hin zur schwimmenden Partymeile. Alles ist drin. Es gibt große Sportangebote und facettenreiche Animationsprogramme. Kreuzfahren ist in und das längst nicht mehr nur bei Oma und Opa. Mittlerweile wird so ein Trip auf hoher See immer erschwinglicher, sagt Thomas Kusch von FTI, dem viertgrößten Reiseveranstalter auf dem Markt.
Unser Vorteil als großer Touristikkonzern ist natürlich auch, dass wir uns immer etwas einfallen lassen, um den Pauschaltourismus auch auf See zu bekommen. Das heißt, solche Flugkreuzfahrtprogramme. Wir fliegen irgendwo hin, machen eine Woche Kreuzfahrt, bieten noch eine Woche Baden an.
Die großen Reiseveranstalter antworten auf den Trend mit durchdachten Konzepten.
Man findet jetzt schon eine Mittelmeerkreuzfahrt mit Vollpension 7 Tage schon ab 299 Euro. Und das ist teilweise wirklich billiger als ein Urlaub in einem Hotel an Land. Und man erlebt natürlich mehr, man hat sein schwimmendes Hotel dabei und es bringt einen von A nach B nach C. Man sieht viele tolle Städte und Landschaften.
Auf den Schiffen wird Unterhaltung pur geboten, vom großen Musical bis zum Mitmachprogramm.
Ja, also das Kurioseste, was ich selber halt erlebt habe, war meine erste Kreuzfahrt auf so einem ganz, ganz großen Schiff, wo eine Eislaufbahn an Bord ist, wo Eislaufshow gemacht werden à la Holiday on Ice, wo auch Künstler wie eine Katharina Witt dann als Stargast dann vorhanden sind. Das ist für mich das Kurioseste.
Tja, ob ich das im Frühling brauche, die Frage stellt sich noch. Julia Battist, weil das über Kreuzfahrten, die immer bunter, aber auch immer preiswerter werden. So ganz weit weg geht's vermutlich für die meisten nicht an diesem Wochenende, was die Region an diesem Wochenende deshalb bietet. Dazu haben wir gleich lohnende Ausflugtipps hier in Domradio Reisen.
Domradio Reisen. Ausflugtipps zum Wochenende.
Ich sag nur Minigolfen im Dunkeln in Duisburg zum Beispiel.
Minigolf im Dunkeln.
Die Besucher der Minigolfhalle in Duisburg werden erstaunt sein, wie viel ein wenig Neonfarbe und Schwarzlicht bewirken können. Die Bahnen und Hindernisse des Minigolfparks schimmern im Dunkeln geheimnisvoll und farbenfroh. Meereslandschaften und Dschungeltiere machen den Ausflug zu einem besonderen Erlebnis. Gespielt werden kann bis spät in die Nacht. Der Minigolfpark Moonlight Minigolf hat samstags von 9 bis 24 Uhr und sonntags von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Eintritt kostet für Erwachsene 6,90 Euro, Kinder bis 18 Jahre 5,90 Euro. Stöbern an der Hafenkante. Bei schönem Wetter mit Familie und Freunden zwischen langen Reihen von Ständen hindurchschlendern. Oder selbst an einem Stand sitzen und die eigenen Sachen feilbieten. Und das alles in einer besonderen Atmosphäre. Der Trödelmarkt am Hafen in Duisburg bietet all das. Private und gewerbliche Händler können hier ihre Stände aufbauen und das ganze Wochenende lang verkaufen. Los geht's Samstag um 8 und Sonntag um 11 Uhr. Nächtlicher Kulturrausch. Düsseldorf feiert Geburtstag. 725 Jahre alt wird die Stadt am Rhein dieses Jahr. Anlässlich des Jubiläums öffnen die Museen der Stadt für eine ganze Nacht ihre Türen. Musikalische und literarische Veranstaltungen rahmen das Kunstprogramm ein. Stadtarchiv und Stadtmuseum widmen sich mit den gezeigten Ausstellungen ganz dem Stadtjubiläum. Über 40 Veranstaltungen in einer Nacht. Da ist für jeden was dabei. Rockröhre und Diva. Frauen machen Musik. Im Rock- und Popmuseum in Gronau dreht sich in dieser Ausstellung alles um das Wirken der Frauen in der Rock- und Popmusik. In der Greenbox einen eigenen Videoclip drehen oder die Klamotten von Madonna oder Janis Joplin bestaunen. Doch nicht nur das Geschehen auf der Bühne findet hier Beachtung. Auch die Frauen, die sonst eher in den Hintergrund rücken, werden hier ins Rampenlicht gestellt. Vom Montag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, kann dieses musikalische Gesamtwerk bestaunt werden. Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 5 Euro.
Unsere Ausflugtipps in der Region für dieses Wochenende und ob das Wetter auch mitmacht für Frühlingstouren draußen, das erfahren wir gleich.
Domradio, Reisewetter.
Endlich ist es soweit, die Jacken und Schals konnten in den vergangenen Tagen auch mal zu Hause bleiben. Am Wochenende wird es etwas frischer. Was genau uns erwartet, das weiß Renaldo Schlegelmilch. Renaldo, muss ich denn die Heizung fürs Wochenende wieder aufdrehen?
Ja, obwohl wir es schon Mitte April haben, besonders in den Nächten kann es teilweise dazu kommen, dass du das machen müsstest. Ich würde auf alle Fälle nachts nicht das Fenster auflassen, denn in der Nordhälfte des Landes bekommen wir Frost am Wochenende und ansonsten tagsüber kommt es darauf an, ob man sich nun in der Nordhälfte oder in der Südhälfte des Landes befindet. Im Süden ist es etwas kälter, unangenehmer, Regen, Wolken, 5 bis 8 Grad, aber dann so in der Nordhälfte ist es dann doch noch relativ schön. Es wird nicht so warm wie die vergangenen Tage, aber so bis an die 15 Grad geht es ran. Ja, und das ist dann der Norden und aber auch hier so am Rhein entlang. Also es kommt ganz drauf an, wo man ist am Wochenende.
Also wo ich bin in Deutschland an diesem Wochenende, das ist entscheidend. Wie sieht es denn aus mit den Temperaturen im Rest von Europa?
Na, es ist interessanterweise genau umgekehrt. Während es in Deutschland so ist, dass im Norden es warm ist und im Süden es kalt ist, sieht es beim Europatrend genau umgekehrt aus. In Skandinavien, ganz im Norden, da ist es dann eben Anfang, Mitte April auch teilweise noch richtig kalt. 2 bis 4 Grad, Regen, Schnee, das kann alles noch passieren. Während sobald wir südlich uns von den Alpen bewegen, da haben wir dann wunderbaren Sonnenschein am Wochenende, wenig Regen, so alles rund ums Mittelmeer rum. Allerdings wären es da auch nicht wärmer als 15 Grad am Wochenende.
Also in den Kurzurlaub müssen wir in Richtung Süden an diesem Wochenende. Wie geht's weiter in Deutschland nächste Woche?
Da wird's dann endlich wieder wärmer. Da haben wir dann auch sogar wärmer, als wir es jetzt die vergangenen Tage hatten. Wir müssen halt das kurze, kältere Wochenende überstehen, aber bald ist der Mai dann natürlich da und dann kommt viel Sonne zu uns. Das geht dann so ab Mittwoch schon los. Dann haben wir Temperaturen von 20, 25 Grad. Absehbarer Zeit bleibt das dann auch so. Allerdings muss man sagen, nachts bleibt es immer noch kalt und da können wir trotzdem noch Frost haben.
Am Wochenende wird es frisch, zumindest im Süden. Der April will also nochmal zeigen, dass er auch da ist. Nächste Woche ist dann überall schön. Das war das Reisewetter im Domradio. Vielen Dank, Renaldo Schlegelmilch.
Gerne.
Es ist Frühling. In Domradio Reisen waren wir deshalb im Frühling heute unterwegs. Herab von den Gipfeln des Kyffhäusers haben wir in den Frühling reingeschaut. Im Harz, inmitten all der exotischen Blütenpracht des Botanischen Gartens auf Madeira waren wir unterwegs. In Vorpommern im kleinen Wallfahrtsort Kenz und im Garten einer verträumten Lokanda inmitten der Toskana. Nachzuhören unter domradio.de bei uns im Internet jederzeit. Ich hoffe, das Frühlingsflair ist bei Ihnen angekommen. Ich sage Tschüss für heute und wünsche Ihnen ein wunderschönes Frühlingswochenende. Ich bin Monika Weiß.